Liebe Brüder und Schwestern, sein oder nicht sein, das ist hier die Frage. In der vergangenen Woche wurde der 450. Geburtstag von William Shakespeare gefeiert. Vor vielen Jahren hatte ich die Gelegenheit, in England, in Stratford-upon-Avon, dem Geburtsort von Shakespeare, das Stück Hamlet zu sehen. Ein zerrissener Mensch. Hier der Tod als Ausweg aus dem wütenden Geschicken des Lebens, dann aber auch die Angst vor dem Tod, was kommt danach? In einer späteren Szene sehen wir Hamlet auf dem Friedhof. Er hält den Totenschädel des Hofnarren Yorick in der Hand. Wie oft war er auf dessen Rücken durch die Flure des Schlosses Helsingør geritten. Jetzt blickt er in dessen leere Augenhöhlen. Sein oder nicht sein, das ist die Frage. Es ist eine Frage nach Leben oder Tod. Wie in einem Brennglas bündelt sich hier die ganze notvolle Existenz des Menschen. Der Mensch will leben und muss doch sterben. Wir leben heute, aber werden irgendwann sein wie dieser Hofnarr Yorick. Selbst Alexander der Große und Cäsar wurden zu Erde, Staub und Lehm. So dichtet Shakespeare, und warum sollte man nicht mit dem Lehm, worin er verwandelt ward, ein Bierfass stopfen können? Der große Cäsar, Tod und Lehm geworden. Diese Frage des Hamlets ist auch unser aller Frage. Es ist die große Frage des Menschen, der von Gott getrennt, zerrissen ist zwischen der Sehnsucht nach Unsterblichkeit und der Vergänglichkeit seiner Existenz. In einem Interview mit der Tageszeitung Die Welt wurde der Zukunftsforscher Matthias Hawkes gefragt, was ist die größte Sehnsucht der Menschen? Und seine verblüffende Antwort war, die Unsterblichkeit. Selbst der moderne Mensch hat diese Sehnsucht in sich, unsterblich zu sein. Der Mensch ist gefangen in einem Paradox. Er lebt und will leben und muss doch sterben. Das ist die Frage des Hamlets. Sein oder nicht sein? Das ist die Frage. Und die Antwort? Wir hören auf Gottes Wort. 1. Petrus 1, Abvers 3. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten, zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverwelklichen Erbe, das aufbewahrt wird im Himmel für euch, die ihr aus Gottes Macht durch den Glauben bewahrt werdet zur Seligkeit, die bereit ist, dass sie offenbar werde zu der letzten Zeit. Dann werdet ihr euch freuen, die ihr jetzt eine kleine Zeit, wenn es sein soll, traurig seid in mancherlei Anfechtungen. Damit euer Glaube als echt und viel kostbarer befunden werde als das vergängliche Gold, das durchs Feuer geläutert wird, zu Lob, Preis und Ehre, wenn offenbart wird Jesus Christus. Ihn habt ihr nicht gesehen und habt ihn doch lieb. Und nun glaubt ihr an ihn, obwohl ihr ihn nicht seht. Ihr werdet euch aber freuen mit unaussprechlicher und herrlicher Freude, wenn ihr das Ziel eures Glaubens erlangt, nämlich der Seelenseligkeit. Amen. Wir setzen uns wieder. Kinder Gottes haben eine Wiedergeburt erlebt. Kinder Gottes haben eine lebendige Hoffnung. Kinder Gottes haben eine unaussprechliche Freude. Kinder Gottes haben eine Wiedergeburt erlebt. Zuerst einmal haben wir alle miteinander und auch mit Hamlet diese Not der ersten Geburt. Die erste Geburt ist ja eine Geburt in der Nachfolge von Adam und Eva. Und mit dieser Geburt in der Nachfolge von Adam und Eva haben wir eine Geburt, die uns in eine vergängliche, in eine sterbliche Existenz führt. Der Lohn der Sünde ist immer der Tod. Und wenn die Sünde durch Adam und Eva in die Welt hineinkommt, kommt auch der Tod durch sie in diese Welt und auch zu uns heute. Adam und Eva sind aber eigentlich zur Unsterblichkeit hin erschaffen worden. Nun sind sie durch die Sünde getrennt von Gott für Zeit und Ewigkeit, geschaffen hin zur Unsterblichkeit, von Gott getrennt. Das ist die Zerrissenheit des Menschen. Das ist die Not der ersten Geburt. Und deshalb ist die Frage des Hamlets ganz genau unsere Frage. Es ist die Frage aller Menschen aller Zeiten. Die Not der ersten Geburt. Aber jetzt kommt hier mit unserem Predigttext die Gnade der zweiten Geburt. Gott ist ein barmherziger Gott. Er will uns nicht in dieser Not lassen. Deshalb sagt Petrus: Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat. Das ist das elementare Kennzeichen der Kinder Gottes. Sie sind wiedergeboren, von Neuem geboren, neu geboren, eine zweite Geburt. Die erste Geburt führt in eine vergängliche, in eine tödliche Existenz. Die zweite Geburt, die führt ins Leben. Die erste Geburt ist vom Menschen. Die zweite Geburt ist von Gott. Jesus hat es im abendlichen Gespräch zu Nikodemus gesagt. Johannes 3, Vers 6. Es sei denn, dass jemand von Neuem geboren werde, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Ja, deutlicher noch, so kann er nicht in das Reich Gottes gelangen. Die erste Geburt führt in die Sünde, den Tod und die Trennung von Gott. Die zweite Geburt führt in das Leben und in die Gemeinschaft mit Gott. Ein Christentum ohne Wiedergeburt ist Namenschristentum, ist tot. Doch wie kann solch eine Neugeburt geschehen? Was ist die Grundlage dieser Wiedergeburt? Petrus schreibt es ja. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Eine Wiedergeburt des Menschen ist möglich, weil Christus tatsächlich und wahrhaftig auferstanden ist von den Toten. Die Grundlage der Wiedergeburt, der zweiten Geburt ist die: Christus bezahlt am Kreuz für unsere Schuld. Das Hindernis, das zwischen Gott und Mensch steht, das zwischen dem Menschen und dem Leben steht, ist überwunden am Kreuz von Golgatha. Und Christus blieb nicht an diesem Kreuz. Er ist auferstanden von den Toten. Und wer sich mit diesem gekreuzigten und auferstandenen Christus im Glauben verbindet, der empfängt neues Leben. Der empfängt eine zweite Geburt. Johannes schreibt es am Anfang seines Evangeliums. Johannes 1, Vers 12. Wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden. Denen, die an seinen Namen glauben, die nicht aus dem Blut, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen eines Mannes, sondern von Gott geboren sind. Also, wer Jesus aufnimmt, wer ihm begegnet, wer zu ihm ruft, ihm seine Sünden bekennt: Herr Jesus, nimm mir meine Lebenslast ab und zeige mir, dass du der auferstandene Herr bist, dass ich glauben kann, wie es Jesus zu Thomas gesagt hat: Selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Herr, schenk mir diesen Glauben. Wenn wir Jesus aufnehmen, dann empfangen wir die zweite Geburt, die zum Leben führt. Dabei ist es irrelevant, ob wir das auf einen Zeitpunkt, auf einen Tag und eine Stunde festlegen können. Wichtig ist, dass du es glaubst. Grundlage der Wiedergeburt ist die Auferstehung Christi von den Toten. Und deshalb kann es nicht sein, dass heute immer wieder, auch von Theologen, geleugnet wird, dass Christus tatsächlich auferstanden ist. Der Hochschulpfarrer in Tübingen, Michael Seibt, meint, es sei völlig irrelevant für ihn, ob man im Grab, in einem Grab in Jerusalem, die sterblichen Überreste Christi fände. Also so wie Hamlet den Schädel eines Yorick in der Hand hält, würde man den Christusschädel in der Hand halten. Das ist nicht christlicher Glaube. Paulus sagt: Ist aber Christus nicht auferstanden, so ist unsere Predigt vergeblich. Dann können wir hier dicht machen. So ist auch unser Glaube vergeblich. Nein, Christus ist auferstanden von den Toten, und auf dieser Grundlage haben wir neues Leben. Auf dieser Grundlage, so Petrus, sind wir von Neuem geboren. Kinder Gottes haben eine Wiedergeburt erlebt. Das ist das Erste. Kinder Gottes haben eine lebendige Hoffnung. Das ist das Zweite. Wer von Neuem geboren ist, der hat eine lebendige Hoffnung. Er ist ein Kind Gottes geworden. Eine Neugeburt macht uns zu einem neuen Kind. Die erste Geburt macht uns zu Kindern unserer Eltern. Die Wiedergeburt macht uns zu Kindern Gottes. Und deshalb, nach Ostern, nach der Auferstehung Christi von den Toten feiern wir diesen Sonntag quasi modo geniti infantilis, wie die neugeborenen Kindlein. Ein Vers auch aus dem ersten Petrusbrief. Das steht in Kapitel 2, Vers 2. Seid begierig nach der vernünftigen, lauteren Milch, wie die neugeborenen Kindlein. Also von diesem Vers hat dieser Sonntag seinen Namen und er kommt von der Auferstehung her. Denn sie ist die Grundlage der Neugeburt, die uns zu Kindern Gottes macht. Wir haben eine lebendige Hoffnung. Und das ist der große Unterschied zwischen den Kindern Gottes und einem Hamlet. Der Hamlet starrt auf den Totenschädel und ist zerrissen zwischen Lebens- und Todessehnsucht. Aber er hat keine Hoffnung, denn er blickt in diese toten Augen und weiß, eines Tages wird er dort auch sein. Aber ein Kind Gottes hofft auf die Auferstehung Christi von den Toten. Deswegen sind Kinder Gottes Hoffnungsträger. Sie sind erfüllt von einer lebendigen Hoffnung. Sie wissen, dass der Tod nicht das letzte Wort hat. Johannes 5, 28 und 29. Es kommt die Stunde, in der alle, die in den Gräbern sind, seine Stimme hören werden. Und werden hervorgehen, die Gutes getan haben, zur Auferstehung des Lebens, die aber Böses getan haben, zur Auferstehung des Gerichtes. Christus wird uns aus den Gräbern herausrufen. Und deshalb sind wir Hoffnungskinder. Deshalb dürfen wir eine lebendige Hoffnung im Herzen tragen. Ja, wir müssen auch hören, es ist eine Auferstehung zum Gericht. Und deshalb brauchen wir Christus, weil nur Christus uns aus diesem Gericht herausholt und wir teilhaben an der Auferstehung zum Leben. Wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der kommt nicht in das Gericht, sondern er ist vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Also die lebendige Hoffnung, von der Petrus hier spricht, ist eine Hoffnung auf die Auferstehung von den Toten, auf unsere Auferstehung von den Toten, die sich auf die Auferstehung Christi gründet. Und wenn die nicht geschehen ist, dann können wir unsere gleich ganz vergessen. Wir haben eine lebendige Hoffnung. Petrus führt es weiter aus. Zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverwelklichen Erbe, das aufbewahrt wird im Himmel für euch, die aus Gottes Macht durch den Glauben bewahrt werdet zur Seligkeit, die bereit ist, dass sie offenbar werde zu der letzten Zeit. Das heißt, diese Hoffnung, die wir haben, sie richtet sich auf eine unvergängliche Schöpfung. Das heißt, durch die Auferstehung werden wir Teilhaber einer ewigen Schöpfung, die Gott jetzt noch verborgen hält. Sie ist nicht zu sehen. Unsere Augen sehen nur eine vergängliche Schöpfung. Diese Kirche lag einmal in Trümmern. Es ist eine vergängliche Schöpfung. Der Jorik war einmal tot. War einmal lebendig, ist jetzt tot. Eine vergängliche Schöpfung, in der wir leben, unter der wir leiden, die uns zerreißt innerlich. Aber Petrus sagt, nein, blicke nicht da drauf, blicke nicht auf den Totenschädel, blicke auf den auferstandenen Christus. Und in ihm siehst du jetzt schon kernhaft diese Unvergänglichkeitsschöpfung. Ihr seid wiedergeboren zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverwelklichen Erbe. Keine Vergänglichkeit mehr. Im zweiten Petrusbrief schreibt Petrus, wir warten auf einen neuen Himmel und eine neue Erde, in der Gerechtigkeit wohnt. Das ist das Vorrecht der Kinder Gottes. Sie haben eine Unvergänglichkeitsschöpfung vor sich. Und der moderne Mensch, heute immer noch erfüllt von dieser Sehnsucht, diese Unsterblichkeit zu finden. Man findet jetzt in den Städten, ich weiß nicht, ob es in Bremen auch so ist, gestern Abend habe ich es in Hamburg gesehen, Kinoplakate. Transcendence, ein Film mit Johnny Depp. Der Schauspieler spielt darin einen Experten für künstliche Intelligenz. Sein Hirn und seine Seele werden in einem Supercomputer hochgeladen und soll auf diese Weise unsterblich werden. Transcendence, Ausdruck der Unsterblichkeit, Sehnsucht des Menschen. Im Hollywood-Format natürlich. Und es bleibt ja Teil einer vergänglichen Schöpfung. Denn was ist denn, wenn ein Computervirus kommt? Dann ist es schnell aus mit dieser digitalen Ewigkeitsexistenz. Deshalb blicke auf den auferstandenen Christus. Da hast du das wahre Leben. Da hast du wahre Unvergänglichkeit. Wer an ihn glaubt, der hat das ewige Leben. Drittens, Kinder Gottes haben eine unaussprechliche Freude. Na, das ist doch klar, wenn man das vor Augen hat, wenn man nicht mehr in den toten Schädel blicken muss, sondern auf den Auferstandenen sieht, dann hat man doch Freude, das ist doch klar. Deshalb schreibt Petrus auch, dann werdet ihr euch freuen, die ihr jetzt eine kleine Zeit traurig seid. Und später noch, ihn habt ihr nicht gesehen und habt ihn doch lieb. Und nun glaubt ihr an ihn, obwohl ihr ihn nicht seht. Ihr werdet euch aber freuen mit unaussprechlicher und herrlicher Freude. Können wir uns die Freude des Thomas vorstellen, der dem Auferstandenen begegnet und es endlich kapiert, erlebt? Das muss doch ein Freudenfest gewesen sein. Da gab es keine Jammermine, da war Freude da. Wenn ich begriffen habe, dass er tatsächlich auferstanden ist von den Toten. Und deshalb ist auch jede Leugnung dieser Auferstehung und dass man versucht, das als eine Vision der Jünger, eine Fantasterei der Jünger zu erklären, absurd. Davon hat man doch keine Freude, davon hat man nichts. Kinder Gottes haben Grund zu unaussprechlicher Freude. Sie haben aber auch Grund zur Traurigkeit. Dann werdet ihr euch freuen, die ihr jetzt eine kleine Zeit, wenn es sein soll, traurig seid. Doch noch? Warum? Woher kommt diese Traurigkeit? Das liegt an den Anfechtungen. Der Glaube ist immer auch angefochtener Glaube. Luther hat es einmal so gesagt, Anfechtung ist die notwendige Kehrseite des Glaubens. Wer nicht angefochten wird, kann nicht glauben. Die Apostel haben das so erlebt. Wir müssen durch viele Bedrängnisse in das Reich Gottes eingehen. Und natürlich kommt dann auch Traurigkeit einher. Jesus ging durch das Kreuz in die Herrlichkeit. Not und Anfechtung, die unsere Geschwister des Glaubens in Nigeria heute in bitterer Not erfahren müssen. Wenn ihnen Bomben in die Gottesdienste geworfen werden und sie verschleppt werden und versklavt werden und umgebracht werden, weil sie an Christus glauben und nicht an den Islam. Es gibt eine Christenverfolgung unermesslichen Ausmaßes. Natürlich ist da Trauer, sind da Tränen, ist da Anfechtung. Aber Gott sagt ihnen und auch uns zu, dass er etwas Gutes daraus macht. Gott verwandelt Not in Segen. Deshalb heißt es hier, damit euer Glaube als echt und viel kostbarer befunden werde als das vergängliche Gold, das durchs Feuer geläutert wird, zu Lob, Preis und Ehre, wenn offenbart wird Jesus Christus. Die Kirche, die wahre Kirche Gottes, ist immer auch angefochtene Kirche. Pastor Heinrich Kemner hat das einmal so gesagt: Die Anfechtung ist Gott gewollt. Sie wird Bewährung, wie ein Bäumchen im Sturm tiefer einwurzelt. So sucht die Kirche in der Anfechtung Ewigkeitsboden. Sie greift sich stärker hinein in diesen Christus, in diesen Auferstandenen. Sie greift stärker hinein in dieses Wort Gottes, das ein lebendiges Wort ist. Und deshalb kann Gott die Not der Kinder Gottes, die Traurigkeit der Kinder Gottes und auch deine Traurigkeit, die du heute mitgebracht hast, deine ganz persönliche Not in Segen verwandeln. Ich möchte das anhand eines kleinen Beispiels von gestern Nacht deutlich machen. Wir waren in Hamburg, die ganze Familie, Familienfeier. Wir kamen zurück und als wir nach Verden hereinfuhren, und vorher schon auf der Autobahn hier an Bremen vorbei, ein unglaubliches Unwetter. Ich denke, wir haben das alle mitbekommen. Es hat geblitzt und gedonnert und es goss der Regen runter. Und wir kamen um Mitternacht nicht aus dem Auto heraus. So standen wir vor unserer Haustür, kamen nicht raus und waren dort bis 12:30 im Auto. Dann wurde es etwas besser. Dann kamen wir raus und unser kleiner Karl sagte: Ich habe die ganze Zeit gebetet. Die ganze halbe Stunde hat er gebetet. Da hat er mich beschämt. Das habe ich nicht gemacht. Er hat eine halbe Stunde gebetet, um uns zuckten die Blitze runter. Wir saßen mittendrin im Gewitter, der Regen prasselte, man konnte nichts mehr sehen. Er betete. Die Not lehrt beten, die Anfechtung, sie treibt uns näher in die Verbindung mit dem gekreuzigten und auferstandenen Christus. Das sagt Petrus hier. Gott macht etwas aus unserer Not. Er bindet uns fester an sich. Die Kinder Gottes stehen nicht mehr in der Hamlet-Spannung. Für Hamlet war die Frage sein oder nicht sein. Für uns, die Kinder Gottes sind, gibt es nur noch die Frage hier sein oder dort sein. Hier sein oder dort sein. Einer, der das durchlitten, durchlebt hat, ist einer der vier Lübecker Märtyrer, Hermann Lange, von den Nazis durch das Fallbeil hingerichtet. Er schrieb in seinem Abschiedsbrief an seine Eltern: Heute kommt die größte Stunde meines Lebens. Alles, was ich bis jetzt getan, erstrebt und gewirkt habe, es war letztlich doch alles hinbezogen auf jenes eine Ziel, dessen Band heute durchrissen wird, was kein Auge gesehen, was kein Ohr gehört hat und was in keines Menschen Herz gedrungen ist, hat Gott denen bereitet, die ihn lieben. Jetzt wird für mich der Glaube übergehen in Schauen, die Hoffnung in Besitz und für immer werde ich Anteil haben an dem, der die Liebe ist. Da sollte ich nicht voller Spannung sein? Hier hat einer die Ziellinie des Glaubens erreicht. Eine Ziellinie, von der Petrus hier spricht. Ihr werdet euch aber freuen. Ihr werdet euch aber freuen mit unaussprechlicher und herrlicher Freude, wenn ihr das Ziel eures Glaubens erlangt, nämlich der Seelenseligkeit. Das ist die Ziellinie des Glaubens. unaussprechliche Freude, wenn wir sie durchschritten haben. Und so ist die Frage des Hamlets auch die unsrige. Sein oder nicht sein? Es ist die große Frage aller Menschen. Zerrissen zwischen Unsterblichkeitssehnsucht und der Vergänglichkeit, der wir alle ausgesetzt sind. In der Begegnung mit dem gekreuzigten und auferstandenen Christus löst sich diese Frage auf. Es geht dann nur noch um das Hiersein und das Dortsein. Durch die Begegnung mit dem auferstandenen Christus werden wir von Neuem geboren, werden wir zu Kindern Gottes. Wir erhalten durch diese Begegnung als Kinder Gottes eine lebendige Hoffnung und dadurch eine unaussprechliche Freude, die schon jetzt da ist und erst recht, wenn wir die Ziellinie des Glaubens durchschreiten. Amen.